Abend, meine Damen und Herren. Im Namen des Vorstands der OZ Alumni begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Talk im Turm. Mein Name ist Barbara Meili und ich bin Mitglied in diesem Vorstand. Wir freuen uns natürlich sehr über das anhaltende und große Interesse an dieser Veranstaltungsreihe. Mit Stress und Resilienz haben wir erneut ein sehr aktuelles Thema. Und ich gehe davon aus, dass Sie genauso neugierig sind wie ich, was wir hören werden, was uns stark macht. Und dies von zwei renommierten, einer Professorin, einem Professor der Uni Zürich, Frau Kleim und Herrn Ruff. Zu dieser Veranstaltungsreihe, die hat den Sinn, die Verbundenheit, die Verbindung der Universität Zürich mit ihren Absolventinnen, ihren Absolventen zu fördern und die Neugier an der Wissenschaft am Köcheln zu halten, auch bei all denen, die nicht mehr hier jeden Tag ein- und ausgehen. Diese Talks sind eine Kooperation zwischen der OZH Kommunikation und den OZH Alumni. Und heute Abend für diesen Talk durften wir auch auf die Unterstützung der Psych-Alumni zählen. Jetzt kommt noch ein kleiner Werbespot. Diese Bühne möchte ich schon gerne nutzen für alle, die noch nicht Mitglied sind. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, eine Mitgliedschaft einzugehen, sei es bei den OZH-Alumni, sei es bei einem Verein, einem Chapter, das mit Ihrem früheren Studienfach zu tun hat oder auch mit einem der Chapter, wo sich verschiedene Interessen unter einem Thema verbinden. Ich glaube, es gibt sogar, Anna Julia, Anmeldeformulare. Jedenfalls früher gab es das jeweils wunderbar. Also es wäre ganz niederschwellig zu machen heute. Alles Weitere gebe ich sehr gerne das Wort an das bewährte Moderatorenteam der OZH Kommunikation, an Thomas Gull und an Roger Nickel. Viel Vergnügen.
Ja, guten Abend, liebes Publikum. Schön sind Sie da bei diesem doch merkwürdigen Wetter. Unser Thema heute, was uns stark macht, Stress und Resilienz. Gemäß einer aktuellen Studie der Health Forecast Studie, der Krankenversicherer Sanitas hat ihn finanziert. Diese Studie hat ergeben, dass in der Schweiz 25% aller Menschen sich oft, sehr häufig gestresst fühlen. Das ist eine staatliche Zahl. Wir wollen heute mit unseren beiden Gästen diskutieren, ja, was uns denn stresst, wie sich Stress in unserem Körper auswirkt und vor allem möchten wir natürlich eben wissen, was uns stark macht, also was uns resilient macht gegen Stress. Unsere beiden Gäste haben dazu intensiv geforscht. Zum einen begrüße ich Birgit Kleim, eben. Sie ist Professorin für experimentelle Psychopathologie und Psychotherapie an der Universität Zürich. Sie hat unter anderem das interdisziplinäre Flagship-Forschungsprojekt Stress der Hochschulmedizin Zürich co-geleitet. Zum anderen heiße ich Christian Ruff willkommen. Er ist Professor für Neuroökonomie und Entscheidungsforschung. In seiner experimentellen Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Fragen unseres sozialen Verhaltens, aber eben auch mit den Themen Stress und Resilienz. Das Gespräch eben wird von Thomas Gull, das ist er, ich bin Roger Nickel geleitet. Wir sind die Redaktoren des UZH-Magazins. Das UZH-Magazin hat in seiner aktuellen Ausgabe Stress, Resilienz, Krisen als Fokusthema. Wenn Sie mehr lesen, anders lesen wollen zu dem Thema, sei Ihnen dieses Magazin empfohlen.
Ja, vielen Dank, Roger. Jetzt haben wir ja gehört, Stress ist ein alltägliches Thema, ein wichtiges Thema. Oft sagen wir auch, wir fühlen uns gestresst. Sie sind die Experten dazu oder ihr seid die Experten dazu. Was ist denn jetzt eigentlich Stress in eurer sozusagen wissenschaftlichen, aus eurer wissenschaftlichen Perspektive?
Ja, wenn ich vielleicht gerade starte. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Wir beide haben uns gerade unten getroffen im Lichthof und haben dann hochgeschaut. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Da sind ja im dritten oder vierten Stock, sehr weit oben, saßen dann Studierende auf diesen Fensterbögen und erschienen jetzt selber gar nicht gestresst. Aber wir haben beide gesagt, uns stresst allein schon dieser Anblick, weil wir haben da hochgeschaut und es war wirklich sehr weit oben. Und die saßen sozusagen, also nicht mit den Beinen direkt im Lichthof, aber tatsächlich im Schneidersitz auf diesen Bögen. Und also ich selber habe das häufiger schon gesehen. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, irgendwie fühle ich mich selber auch gestresst. Aber Erklärung dafür, es gibt in der Psychologie ein Modell, es ist ein transaktionales Stressmodell. Das sagt eigentlich, dass ein Stress wie so eine Interaktion ist zwischen dem, was wir in der Umwelt sehen, also ein Stressor, den wir erleben, es kann jeglicher Eindruck sein, und gleichzeitig unsere Ressourcen, die wir haben, also zur Bewältigung. Und Stress ist eigentlich so diese Balance zwischen den beiden und entsteht dann, wenn ich merke, ich habe nicht so viele Ressourcen zur Bewältigung und der Stressor als solche überfordert mich vielleicht leicht. Umgekehrt kann es auch sein, dass ich sehr viele Ressourcen habe, dann fühle ich mich in dem Sinne nicht gestresst.
Und wie ist es jetzt bei diesen Studierenden, dass man das Gefühl, also wenn die dann wirklich runterfallen, habe ich nicht die Ressourcen, um sie aufzufangen, weil wie könnte man das übertragen auf diese Situation?
Das war tatsächlich so. Wir haben uns dann weiter unterhalten und du hast ja sogar noch gesagt, okay, die sitzen nicht mal mehr über der Liege und dem sondern es ging tatsächlich so. Also, ja, so kann man es verstehen. Dass man wirklich genau schaut, was sind die Ressourcen bei einem Stressor, der mich natürlich direkt dann auch betrifft.
Vielleicht bringe ich gerade auch noch mal die biologische Perspektive ein bisschen rein. Also Stress ist eigentlich eine Anpassung. Eine Anpassung von unserem Körper, von unserem Geist an die momentane Situation. Und das macht Sinn. Also wir sind ja wach und wir schlafen, wir leben in so Zyklen. Das liegt daran, wir können nicht die ganze Zeit auf Hochtouren laufen. Das geht gar nicht. Unser Körper muss immer mal, und auch unser Geist und unser Gehirn muss immer mal wieder abschalten. Und so wie wir Tag- und Nachtrhythmus haben, haben wir auch am Tag selbst die Phasen, wo wir voll engagiert sind, voll funktionieren, aber auch, wo wir wieder so ein bisschen runterfahren. Und Stress ist eigentlich so ein bisschen sowas wie das Gaspedal für unser Gehirn, für unseren Körper. Und das wird eben, wie Birgit das jetzt gerade schon gesagt hat, auch durch die Wahrnehmung. Also wenn wir irgendwas sehen, also unser Körper fährt hoch, ja, das ist Stress. Und das ist nicht per se schlecht. Wir verwenden das Wort Stress immer als was Negatives. Aber Stress ist eigentlich auch was Gutes. Es gibt in der Originaldefinition gab es Eustress und Distress. Stress, der uns eigentlich so am Laufen hält und uns auch ausfüllt, so ein bisschen wie jetzt ein Workout auch sozusagen für unseren Geist. Aber wenn wir das die ganze Zeit machen und eben gar nicht mehr zur Ruhe kommen, dann wird Stress eben belastend.
Ja. Genau. Darf ich noch eine Sache hinzufügen? Der Hans Selye ist eigentlich einer der berühmtesten Stressforscher, der genau diese Eustress auch geprägt hat. Und er hat immer gesagt, also to be totally without stress is to be dead. Also wir brauchen eigentlich Stress, ist auch Teil des Lebens, was uns, wie du sagst, eben auch antreibt. Ja.
Genau, es sei denn, eben Stress ist im Übermaß vorhanden. Jetzt eben 25% haben jetzt in dieser Umfrage, in dieser Studie gesagt, ich fühle mich oft gestresst, das ist dann schon nicht mehr so gesund, geht wahrscheinlich über den Motor oder das Gaspedal im Alltag hinaus. Weshalb sind denn so viele Menschen gestresst? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
Es gibt da, denke ich mal, unterschiedliche Dinge. Aber zum einen mal liegt es daran, dass wir wahrscheinlich auch schon auch sehr viel unterschiedliche Belastungen haben. Und auch also jetzt in unserem Job zum Beispiel oder in der Familie, es einfach so viele unterschiedliche Dinge gibt, die wir gleichzeitig bewältigen müssen, dass man halt eben nicht mehr abschaltet. Dass man nicht mehr abschalten kann, dass man immer noch über die Arbeit nachdenkt zum Beispiel. Ich denke, das ist das, was viele Leute meinen mit, ich fühle mich gestresst, dass sie eben nicht einfach nur praktisch ihren Tätigkeiten nachgehen und dann aber eben auch wieder sich auf was anderes konzentrieren, sondern mit den Gedanken bei anderen Dingen sind. Ja. Oder dass sie denken, sie haben zu viel zu tun und dann zu viel Zeit dafür drauf geht, dass man denkt, wann mache ich das überhaupt eigentlich? Ich glaube, das ist das, was viele meinen, wenn sie sagen, ich fühle mich gestresst. Und das ist vielleicht ein bisschen was anderes als noch vor einiger Zeit, als es vielleicht klarer umrissen war, was man jetzt zu tun hat.
Das wäre meine Frage. Hat das zugenommen? Gibt es da auch Zahlen, die das belegen, dass die Stresswahrnehmung eben ein Viertel der Bevölkerung, das ist mehr als früher? Kann man das feststellen, Birgit?
Von den Zahlen her auf jeden Fall kann man sagen, dass das zugenommen hat. Und die Studien, die du jetzt eben zitiert hast, zeigen ja eigentlich auch, haben ja auch gefragt, was sind die Stressoren bei unterschiedlichen Altersgruppen auch. Und das waren ja eben tatsächlich solche wie Zeitdruck oder zu viel Aufgaben. Oder interessanterweise haben wir vorhin kurz dazu gesprochen im Vorgespräch, die Jugendlichen, bei denen ja gerade auch die Stressraten enorm in die Höhe gegangen sind, das ist eben, sind es eben oft die Anforderungen in der Schule, die, das, was die ganze Zeit kommt, so der Leistungsdruck auch. Und da kann man schon sagen, dass das zumindest von der Wahrnehmung her auch zugenommen hat.
Ja. Effektiv in dieser Studie wurde sogar genannt, dass eben bei den Jugendlichen, also die 25% sind der Gesamtdurchschnitt, bei den Jugendlichen sind es 40%, die sich oft gestresst fühlen. Also dort scheint es noch virulenter zu sein, diese Stresserfahrung.
Und das berichten ja auch die Lehrer, die sich zum Teil an uns gewandt haben und gesagt haben, wir haben jetzt auch zum Beispiel Panikattacken im Unterricht, wie gehen wir damit um? Und das scheint schon so zu sein, also das nehmen auch die Kollegen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wahr, dass das eben tatsächlich zugenommen hat.
Was sagt man den Lehrern, wenn sie Schüler haben, die so Panikattacken haben? Gibt es ein einfaches Rezept in diesem Moment?
Also es war tatsächlich die Frage, was macht man in dem Moment und kann man dann zum Beispiel einen Mitschüler auch oder eine Freundin auch mit jemandem rausschicken, weil im Prinzip braucht die Person ja dann zunächst mal auch vielleicht etwas Ruhe. Und da war die Frage, wie löst das dann Lehrerinnen, Lehrer in der Situation? Und die Frage auch, ist dann die Freund, Freundin überfordert? Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage auch. Aber auf jeden Fall dort der Person dann ein Stück weit beizustehen und ihr da zu helfen, ist auf jeden Fall natürlich das, was man dann auch machen sollte. Aber, und dann kamen wir eben auch wieder genau auf das Thema Resilienz, im Prinzip möchte man ja eigentlich auch im Vorfeld schon, bevor es zu so einer Panikattacke kommt, verstehen, was lag da vielleicht vor. Und manchmal gab es vielleicht auch Anzeichen, das haben sie dann auch sozusagen im Rückblick erkannt und dann kann man daran ja auch schon ansetzen.
Darüber reden wir noch später, noch über die Resilienz. Jetzt ist ja so, eigentlich findet ja dieser Stress im Kopf mal zuerst statt, aber wirkt sich ja sehr massiv auf den Körper aus. Was passiert denn im Körper? Und welche Folgen hat das, wenn wir gestresst sind?
Also was im Körper passiert, im Prinzip kann man sich das, was ich davor gesagt habe mit dem Gaspedal, so vorstellen, wir haben zwei unterschiedliche, ich sag mal, Systeme, mit denen unser Gehirn mit dem Körper interagiert. Das sympathische Nervensystem, das heißt praktisch hochfahren, alles hochfahren, da geht dann Atmung hoch, da geht der Herzschlag hoch, da weitet sich die Pupille, da wird vielleicht auch das Gesicht gerötet, das aktiviert unseren Körper. Und das parasympathische Nervensystem, das beruhigt alles wieder. Ja, das ist dann zum Beispiel nach dem Essen, wenn wir verdauen und so weiter, dann kommt das und dann wird man müde. Ja. Und also, das heißt, wenn wir gestresst werden, dann wird erstmal dieses parasympathische Nervensystem, das sympathische Nervensystem hochgefahren, der ganze Körper geht auf Betriebstemperatur und es werden auch noch bestimmte Hormone ausgeschüttet, Stresshormone, ja, Cortisol, die den Körper eben praktisch so, ich sag mal so, in Leistungsbereitschaft versetzen. Und jetzt ist das Problem, wenn wir das eben die ganze Zeit machen und eben nur noch das eine System hochfährt und diese Hormone die ganze Zeit oben sind, dann hat es dauerhaft schlechte Folgen. Dann kommen eben, kann es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen, weil das Herz eben zum Beispiel einfach auch nicht mehr diese Ruhephasen hat, permanent zu schnell schlägt. Und die Hormone wirken sich auch auf die grundlegende Informationsverarbeitung im Gehirn aus. Also wir haben da Studien dazu gemacht, dass unter akutem Stress wir zum Beispiel uns sehr viel mehr auf mögliche negative Konsequenzen unserer Handlungen fokussieren. Ja, und das macht Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Lauf der Evolution hat sich das so entwickelt, wenn ich von einem Raubtier gejagt werde, muss ich natürlich darauf achten, was könnte da jetzt sein. Aber wenn ich die ganze Zeit das immer nur mache, dann kann es sein, dass ich wirklich den Fokus verliere und immer nur noch das Schlechte sehe. Und so können sich dann auch tatsächlich auch dann psychische Probleme entwickeln, weil wir uns eigentlich nur noch fokussieren aufs Negative und die positiven Dinge, also die möglichen Belohnungen, die es da so gibt, die schönen Dinge des Lebens gar nicht mehr sehen, sondern es plus noch negativ wahrnehmen.
Das heißt, das würde dann auch Richtung Depression gehen oder so, oder würde das fördern, heißt das?
Richtig, also wir haben damals in dieser Studie eben also es wird eigentlich immer wieder gesagt, dass so der Pfad in diese psychischen Erkrankungen die ist, dass man eben gar nicht mehr die schönen Dinge des Lebens sieht und sich exzessiv nur noch auf die Negativen konzentriert und dann in solche Gedankenspiralen reinkommt. Und also das, was wir in dem Experiment gesehen haben, dass unter dem akuten Stress wirklich wie so ein Hebel in unserem Kopf umgelegt wird und das passiert, Das ist sehr plausibel, wenn man zu viel Zeit jetzt in diesem Modus verbringt. Ja, das ist dann, man trainiert sich praktisch dahin.
Der wird dann dauerhaft umgestellt.
Dauerhaft, ja.
Genau. Das sind Hormone, die das auslösen, diese Reaktion.
Das eigentlich Spannende ist, dass man nicht genau weiß, was da was auslöst, aber das geht alles zusammen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie solche Schablonen für unser Verhalten. Ja? Früher hat man das Fight or Flight genannt. Ja? Also dass in diesen Situationen, in denen eine Bedrohung vorliegt, dass unser Körper mobilisiert wird und dass wir uns recht eng darauf konzentrieren, was muss ich jetzt machen? Ja? Und dass man eben viele andere Dinge gar nicht mehr berücksichtigen kann. Ja? Ob jetzt die Hormone und auch das sympathische Nervensystem diese Gedanken bedingt oder andersrum, man weiß es nicht genau, aber für gewöhnlich ist es immer ein Wechselkreislauf. Also eigentlich gibt es kaum was, wo man sagen kann, es ist nur biologisch bedingt oder nur psychisch bedingt. Das spielt immer zusammen.
Und im schlimmsten Fall steckt man an einem Teufelskreis, wenn man so will, wo man nicht mehr rauskommt. Einfach von negativen Gedanken und eben das ganze überhitzte System, dass man nicht mehr runterfahren kann.
Richtig, genau.
Das sehen wir auch bei Patienten, die zum Beispiel ständig sehr, sehr, also nach verschiedenen, auch bis hin zu traumatischen Stressoren, die dann sehr schreckhaft sind eigentlich und die zum Beispiel auch ganz vieles vermeiden. Die sind dann extrem eingeschränkt, weil sie viele Dinge einfach auch gar nicht mehr im Leben wahrnehmen können, weil sie sich sehr stark zurückziehen. Das spielt dann alles zusammen.
Jetzt eben, wenn wir so im Alltag vom Stress sprechen, sagen wir, jetzt bin ich gestresst gewesen heute. Kleines Problem, es sind so diese Daily Hustles quasi, wir sind immer wieder mal, etwas stresst uns, wir haben es dran verpasst und so. Das ist ein wenig Peanuts, muss man sagen, wenn wir uns dann wieder beruhigen können und dann die nächste Tram nehmen. Aber eben Stress kann eben auch gesundheitsgefährdend sein. Und wo ist da der Übergang? Wann beginnt das schwierig zu werden jetzt für die Lebensqualität, für die Gesundheit auch?
Ich würde selbst da sagen, dass das auch wieder eine Interaktion ist zwischen dem, wie die Person das wahrnimmt und dem eigentlichen Stressor oder den Stressoren oder Hassles. Weil das haben wir immer wieder gesehen, sowohl bei den, ja, wie du jetzt auch gesagt hast, Daily Hassles, als auch bei den traumatischen Erinnerungen oder traumatischen Erfahrungen, dass das einfach individuell sehr unterschiedlich ist. Und dass Personen, also was man weiß, ist, dass mit Anstieg sowohl von Daily Hassles als auch von traumatischen Ereignissen natürlich solche eher chronischen Erkrankungen sich ausbilden können. Also wir hatten es ja gerade auch schon, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder depressive Symptome. Aber das ist wirklich ein individueller Zusammenhang und man kann da nicht eine Anzahl sagen.
Es ist dann schon die Summe, dann, die
es genau, ausmacht. Genau, ist auf jeden Fall die Summe. Ja, ja. Und es gibt da sogar auch Theorien, die genau das sagen, auch im Traumabereich, dass es da so eine Building-Block-Theorie gibt. Je mehr Ereignisse man erlebt, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass man so eine Folgeerkrankung ausbildet. Aber individuell gibt es eben Unterschiede. Und wir haben Personen, die sozusagen bei einem Ereignis sozusagen schon Schwierigkeiten ausbilden und andere, wo das erst nach sehr viel späteren Erlebnissen der Fall ist. Also da gibt es sicherlich Unterschiede. Aber man kann es sagen, dass es die Kumulation eigentlich ist, die dann auch zu diesen Schwierigkeiten führt.
Und vielleicht, wenn wir auf das zurückkommen, was du meintest mit, dass Leute sagen, heute war ich gestresst oder so, ja. Wir kommen da gerade noch mal zurück dazu. Das ist vielleicht sogar gut. Das ist ein bisschen so, wie wenn man, den Körper muss man ja auch bearbeiten. Man muss ja auch Sport treiben und so weiter. Ja, das ist
Training.
Das ist nicht das Problem, genau. Ja. Wir verwenden, glaube ich, das Wort Stress einfach teilweise falsch. Also man kann sagen, heute war wirklich viel los. Ja, und das kann auch. Das kann gut sein. Und problematisch wird es, und also da stimme ich Birgit natürlich komplett zu, man kann sich jetzt nicht jemand von außen betrachten und sagen, das ist jetzt zu viel. Oder ist es zu wenig. Es geht wirklich darum, wie die Personen das wahrnehmen. Und wenn die Personen sagen, mir wird es zu viel, ich komme gar nicht mehr runter, ich kann gar nicht mehr abschalten. Ja? Ich glaube, so die ersten Zeichen sind Schlafprobleme, ja, dass man die ganze Nacht drüber grübeln muss oder so. Oder dass man sich eben nicht mehr an den Dingen freuen kann, ja, also am Abendprogramm dann. Ja. Oder dass man halt abwesend ist, wenn man dann mit der Familie ist und darüber nachdenkt. Ich glaube, das sind so die Warnzeichen, wo einfach klar wird für den Körper und für den Geist, ist es einfach zu viel jetzt. Und da sollte man dann vorsichtig sein. Ne?
Aber offenbar ist ja dann schon, das ist nicht schlecht, wenn man das schon mal merkt. Also ich habe auch so ein Bild, ich hatte auch einen Bekannten, der ist immer Vollgas gefahren und irgendwann hat er einen Burnout. Und von außen erschien das so, dass das kippt jetzt einfach und dann musste er irgendwie in Therapie und musste dann wandern gehen und so weiter. Das ging dann Monate, bis er einigermaßen wieder funktionierte. Also, oder wir haben über diese posttraumatischen Belastungsstörungen gesprochen. Gibt es denn auch so einen Point Break oder gibt es so einen Moment, also auf der anderen Seite baut baut sich das auf, aber irgendwann muss ja das entkippen in einen krankhaften Zustand, wo man dann zum Beispiel Behandlung braucht. Was passiert da? Ist das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ganz oft sind es in diesen Fällen ja sogar manchmal auch Angehörige oder Kollegen, die dann zum Beispiel jemanden darauf hinweisen und die letztlich auch dann mit diesem Hinweis dann dazu, die Person dazu bringen, Hilfe zu suchen. Weil wir erleben es eigentlich eher umgekehrt, dass die Personen erst sehr, sehr spät Hilfe suchen. Das ist auch genau eine Schwierigkeit, die wir haben, dass wir dann eben Erkrankungen behandeln, die eben schon chronisch sind oder sich viele andere Schwierigkeiten dann natürlich schon eingestellt haben, dass jemand zum Beispiel bei der Arbeit dann sehr große Schwierigkeiten hat oder einen Jobverlust hatte oder im sozialen, familiären Bereich schon Einbußen hat. Und das ist eben genau die Schwierigkeit. Deshalb plädieren wir ja genau dafür, eher früh auch schon dafür eigentlich, Awareness und Bekanntheit zu schaffen, sodass Personen dann eigentlich relativ früh schon was tun, anstatt eher sozusagen relativ spät, wenn sich viele Schwierigkeiten eingestellt haben, dann erst zur Therapie kommt. Das ist natürlich auch gut und wir haben da Behandlungsprogramme. Aber einfacher wäre es für alle Beteiligten, wenn das früher schon behandelt werden könnte.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass häufig das Umfeld das schon sagen kann, auch wenn die betroffene Person das gar nicht merkt. Also wenn jemand zum Beispiel in den Unterhaltungen dann immer nur noch von einer Sache redet und gar nicht mehr davon abkommt, irgendwie, ja. Oder ich meine, also ich weiß nicht, es hat sicher jeder hier auch schon erlebt bei Leuten, die wirklich wahnsinnig unter Stress waren, dass man das Gefühl hat, boah, der fährt aber wirklich, wirklich auf einer relativ hohen Flugebene her und kommt gar nicht mehr runter oder sowas. Ich glaube, dass wir jetzt da alle vielleicht sensitiver sein sollten und auch von außen mal drauf schauen, weil die Betroffenen selbst vielleicht merken, es ist vielleicht zu spät.
Aber wieso kommen denn die Leute spät? Hat das auch mit dem Scham zu tun? Oder, also es ist Awareness oder hat es auch damit zu tun, dass es immer noch ein Problem ist, zum Beispiel zuzugeben, dass man jetzt ein psychisches Problem hat oder dass man zum Beispiel eben das nicht mehr bewältigen kann, was man zu tun hat bei der Arbeit, in der Familie und so weiter?
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und es gibt ja auch so einen gewissen Arbeitsethos, wo viele sich das auch vielleicht nicht eingestehen möchten im Kollegenkreis. Und das im Übrigen führt ja auch dazu, dass viele mit diesem Burnout sozusagen eigentlich zur Behandlung kommen, was als solches gar keine wirkliche Diagnose ist, sondern sind oft verkannte Depressionen dann auch. Aber dieses Burnout ist eben ein Thema, mit dem sich die Personen vielleicht dann mehr identifizieren können, weil sie sagen, ich habe unheimlich gebrannt für meinen Beruf und bin deshalb sozusagen auch ausgebrannt, oder? Und das ist natürlich tatsächlich auch so die Erklärung. Aber ich denke, das ist eben eine Diagnose, mit der sich, glaube ich, viele identifizieren können, was aus meiner Sicht auch dazu führt, dass das dann eher so auch berichtet wird. Aber das ist sicherlich noch eine Schwierigkeit.
Vielleicht eben noch dazu, du hast eben, es gibt diese Formen von Stress im Sinne von Überforderung, die sich kumulieren. Du, Birgit, erforscht und hast auch behandelt, waren Patientinnen und Patienten auch, die eben diese posttraumatische, Belastungsstörung haben. Genau, das ist ja nochmal was anderes, eine andere Form von Stress, die sich auch anders auswirkt, die dann noch einen anderen Schweregrad auch hat, oft. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Gut. Ja, also im jetzt tatsächlichen Leben kommt natürlich alles zusammen und man kann da nicht so trennen zwischen den eigentlichen, sagen wir, schweren traumatischen Ereignissen und den Daily Hassles. Und auch in den Studien jetzt bei den Medizinern zum Beispiel kommt ja vieles dann zusammen, also chronischer Stress, Daily Hassles und bei vielen auch potenziell traumatische Ereignisse. Aber bei diesen Patienten ist es eben so, dass es wirklich ein traumatisches Event erlebt wurde. Das kann ein Autounfall sein, es kann auch eine Naturkatastrophe sein, Gewalt erleben. Also gibt es eine ganze Reihe eben von traumatischen Ereignissen. Und dort sehen wir eben bei den Patienten dann als Folge, dass die sehr viele Schwierigkeiten haben, so bei den Erinnerungen, von denen sie immer wieder überwältigt werden. Also die beschreiben dann, dass es wie so eine Art Flashback für sie ist, dass sie sich sozusagen in dieser Situation wiederfinden und sehr stark eben auch alles vermeiden, was damit zu tun hat. Und das ist natürlich eine relativ schwierige und komplexe Situation, für die wir aber, das ist ja die gute Nachricht, auch gute Behandlungen haben.
Ja, jetzt haben wir das schön ausgebreitet, dieses Stressphänomen, was uns natürlich jetzt vor allem auch interessiert, ist diese Resilienz gegen Stress. Und das ist ja diese Resilienzforschung, das ist ja etwas Neues. Resilienz ist auch so ein allgegenwärtiger Begriff. Es ist mittlerweile alles resilient oder möchte resilient sein. Wenn wir jetzt bei stressresilient sind, was auch da die Definitionsfrage, was versteht man unter Resilienz?
Also unter Resilienz versteht man eigentlich, dass ein Mensch in der Lage ist, gut mit Stressoren, das sind eben die ganzen Ereignisse, ja, die Stress auslösen, gut umzugehen und die aktiv zu verarbeiten. Also das geht nicht darum, dass man da jetzt starr irgendwie wie so ein Dampfer durchs Leben fährt, sondern dass man einfach gut reagieren kann auf all die Dinge, die im Leben passieren und eben sich eben keine Probleme entwickelt. Ja? Unter Bedingungen, unter denen andere Menschen, die eben nicht resilient sind, dann Probleme entwickeln. Ja. Ja. So, genau. Und ich meine, also du hattest es ja angesprochen, Resilienz wird überall verwendet. Man verwendet es auch im wirtschaftlichen Kontext. Wie resilient ist eine Volkswirtschaft oder so? Es geht eigentlich immer darum, wie gut kann man mit Veränderungen umgehen, ja? Ja. Ohne Probleme zu entwickeln.
Und offenbar können das die einen besser, die anderen weniger gut. Was können denn Leute, die eben resilienter sind, was haben die für andere, sind das Charaktereigenschaften, sind das Coping-Strategien, was haben die Leute, die da resilienter sind, mehr oder besser, was machen sie besser als andere, die das eben nicht so gut können?
Das ist eben genau die ganz große Frage, mit der wir uns auch schon seit vielen Jahren beschäftigen und was auch dieses ganze Thema so antreibt und alle, die sich da investieren, weil wir das eigentlich wirklich noch nicht wissen. Also es gibt eben tatsächlich keinen, das ist vielleicht die schlechte Nachricht, es gibt keinen Resilienz-Gen oder einen Code oder so etwas, was manchmal, wenn man die Bücher liest, wo man sagte, wo dran drauf steht, der Resilienz-Code, das als solches gibt es so nicht. Aber ich denke, der eine Punkt ist ganz wichtig, dass Personen einfach sehr unterschiedlich reagieren und es gibt vielleicht auch unterschiedliche Wege zur Resilienz und dazu mit einem solchen Stressor oder traumatischen Ereignis adaptiv sozusagen umzugehen. Und das ist eben genau das, was wir versuchen rauszufinden. Aber höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass es eben eine Kombination ist von unterschiedlichen Faktoren. Und der eine Aspekt, den man vielleicht vorwegnehmen kann, ist, dass es so eine gewisse Flexibilität auch braucht. Dazu kommen aber, denke ich, dann noch so die Art und Weise. Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Und das eine, was wir jetzt auch in unseren eigenen Studien schon erkannt haben, ist, dass die Personen, die eben resilient sind, unter anderem eben sich dadurch auszeichnen, dass sie verschiedene Strategien haben, mit Stress umzugehen und die aber auch flexibel anwenden. Also eben nicht eine Strategie immer für alles verwenden, sondern möglichst in der Lage sind, unterschiedliche Dinge zu tun und sich ein Stück weit so anzupassen.
Aber da muss man schon ein Bewusstsein überhaupt haben, dass jetzt man jetzt Stress hat und dass man etwas dagegen tun kann, oder? Mhm. Ich habe mir meine Vorstellung ist ja, viele Leute haben das einfach irgendwie, das ist da irgendwo da, das Tier da in der Stube und das einem Probleme macht, aber man gesteht sich das vielleicht nicht mal ein oder ja. Geschweige denn, dass man irgendwie reflektiert damit umgehen kann.
Ja, also es hat wirklich auch viel mit Wissen über sich selbst und über die Welt zu tun und wie man auf die Dinge reagieren kann. Es gibt da, also das hat jetzt nichts mit per se mit Religion zu tun, aber es gibt so ein Gebet, ja, das sind irgendwie drei Zeilen, die drücken es eigentlich nicht so schlecht aus, ja. Der sagt, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, die beiden Dinge voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist es, genau das ist es. Also es heißt jetzt nicht nur Flexibilität, man soll sich die ganze Zeit der Umwelt anpassen, das tut einem auch nicht gut, ja? Aber ab und zu muss man es und dann muss man es machen. Ja? So im Wirtschaftsresilienzkontext gibt es auch dieses Saying, if life gives you lemons, you have to make lemonade. Ja? Genau, dass man sich dann halt anpasst und das Beste draus macht. Aber auf der anderen Seite, man hat natürlich persönliche Ziele, man hat Werte, die möchte man auch wirklich nicht aufgeben und dafür lohnt es sich dann auch wirklich zu kämpfen und das Umfeld anzupassen und das ist eben auch Resilienz, dass man in der Lage ist, wirklich nicht einfach alles einfach zu schlucken, sondern zu sagen, nein, das passt mir nicht und das dann auch zu machen. Aber dafür muss man natürlich, und das ist dieser dritte Teil, schon relativ genau wissen, wann lohnt es sich jetzt flexibel einfach sich zu ändern, anzupassen und wann lohnt es sich eben das nicht zu tun und wann kann ich das? Und ich glaube, das drückt es eigentlich relativ gut aus, was so Resilienz auf der, sagen wir mal, psychologischen Ebene ausmacht. Aber die körperliche, biologische Ebene darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Also um resilient zu sein, muss man natürlich auch in der Lage sein, unter Belastung zu funktionieren und dann aber eben auch wieder aktiv zu entspannen, den Körper.
Ja. Weiß man da, was dazu beiträgt, biologisch?
Naja, also wir haben zum Beispiel zusammen so eine Studie gemacht hier, die mit Medizinstudierenden, ja, die ja wirklich, sagen wir mal, dann in einem Zeitpunkt in ihrem Studium und extremem Stress ausgesetzt sind. Also die sitzen 6 Semester da und lernen Handknochen- und Zitronensäurezyklus. Und dann, ja, und dann geht es auf einmal in den Notfall. Ja? Und da sieht man dann Blut, da sieht man Leid, da sieht man sterbende Leute und so weiter. Das geht dann von 0 auf 100 und da entwickeln tatsächlich einige Probleme. Und wir haben uns da eben dann zusammengetan, eben mit unseren unterschiedlichen Expertisen und haben halt eben gedacht, was könnte man denn darüber herausfinden, wenn man vorher mal misst, was zeichnet denn die aus, die da keine Probleme entwickeln? Und ich sage jetzt mal die biologische Seite davon. Wir haben die Leute eben bei uns in diesen Magnetresonanztomographen gesteckt, bei dem man messen kann, wie das Gehirn eben anspricht auf bestimmte Situationen und haben die so eine Aufgabe erledigen lassen, wo die Emotionen sich anpassen mussten an unterschiedliche Emotionen. Und was sich da herausgestellt hat, ist, es gibt ein Gehirnsystem, das ist das System, das steuert dieses sympathische Nervensystem, also das den Körper hochfährt und runterfährt. Der sogenannte Locus coeruleus, ein kleines Kerngebiet hier im Gehirn, das fährt den Körper hoch. Und die Medizinstudien, bei denen das ganz flexibel sich angepasst hat, also nicht die ganze Zeit gefeuert oder so, sondern ganz flexibel sich angepasst hat, die waren auch die, die am wenigsten Probleme entwickelt haben. Das heißt, das kann man zum Beispiel klar sagen, wenn dieses System relativ flexibel auf Anforderungen reagiert, aber dann auch wieder runterfährt, dann ist man von vornherein schon mal anscheinend resilienter.
Dann hat man einen Vorteil. Weiß man dann auch oder wisst ihr dann, wie man zu einem so flexiblen System kommt? Kann man sich das irgendwie kaufen wo? Oder
kaufen kann man es nicht, aber Training, also daran wollen wir ja arbeiten.
Genau, das können wir. Sind Migräniker weniger resilient? Der Locus coeruleus löst auch die Migräne aus.
Mir war jetzt nicht bekannt, dass der Locus coeruleus allein dafür verantwortlich ist. Ich habe auch gehört, dass es relativ viel mit dem dopaminären System zu tun hat. Also nochmal ein anderes System per se. Mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass Leute, die an Migräne leiden, per se weniger resilient sind. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man natürlich Belastungskopfschmerzen bekommt, ja, wenn man also unter, sagen wir mal, Stress dann eben schwere Migräne bekommt, dann ist man von vornherein natürlich ein bisschen eher eingeschränkt und kann weniger gut mit solchen Situationen umgehen. Ja.
Also nach meiner Auffassung neigen Migräniker dazu, weniger resilient zu sein, weil sie alle Perfektionisten sind.
Okay, das ist dann ein anderer Aspekt. Der auch das
ist dann, machen, das ist dann vielleicht nochmal ein anderer Punkt.
Das könnte aber genau passen.
Ja. Das könnte aber jetzt auch wieder, wir hatten es jetzt, hat viel mit der Interpretation der Situation zu tun, sich flexibel anzupassen. Und Perfektionismus ist ja per se nicht unbedingt Flexibilität, sondern man sagt, das sind meine Standards und das ist jetzt nicht gut genug und die muss ich durchziehen. Und das ist vielleicht wieder dieses Wechselspiel.
Aber das ist jetzt eigentlich ein biologisches System, was Sie beschrieben haben, das uns dann resilienter macht oder eben flexibler.
Genau.
Das ist so der Körper, da hat man dann schon sozusagen gewisse Voraussetzungen, so, oder genetische Voraussetzungen schlussendlich, oder? Kann man das sagen? Oder ist das zu weit hergeholt? Weil wir haben darüber geredet, gibt es solche, Setups, die vielleicht vorteilhafter sind?
Also man muss wirklich sagen, diese genetischen Komponenten, ohne dass ich oder wir beide hier Experten sind, erklären wirklich einen ganz kleinen Teil der Gesamtvarianz von dem, was wir uns hier anschauen, von der Resilienz. Aber es ist schon so, das hat sicherlich auch einen Effekt und trägt natürlich auch, also diese biologische Komponente ist natürlich ein Stück weit auch determiniert, aber man kann eben auch zeigen, und das machen ja auch die Kollegen in dem Projekt, dass man das trainieren kann, dass man da durchaus auch Änderungen auch bewirken kann durch ein relativ einfaches Training. Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch selber beisteuern.
Vielleicht kann man dazu noch mal kurz sagen, bei eigentlich fast allen Gehirnfunktionen, das ist immer die ganz große Frage. Ja? Also ist es die Umwelt oder sind es die Gene? Und ich glaube, dass es überall gleich ist, ohne dass man jetzt überall die harten Daten hat aus der Zwillingsforschung. Die Gene Gene geben die Bandbreite vor, innerhalb der man sich so bewegt, aber durch die Umwelt und durch Training kann man sich darin gewaltig hochbewegen. Ja? So, also man kann sich das, glaube ich, so vorstellen wie Sport oder musikalische Leistung oder so. Ja?
Ich glaube, gewisse Talente,
ja, und dann je nachdem, ja, oder, was man daraus macht. Oder Bandbreite. Also ich glaube, die wenigsten Leute könnten jetzt irgendwie Goldmedaille im 100-Meter-Lauf gewinnen. Dazu brauchst du die Gene natürlich, aber innerhalb seiner eigenen Bandbreite kann man durch Training schon sehr viel verändern. Und ich glaube, dass es ganz ähnlich auch bei den Hirnfunktionen ist. Ja. Ja, aber das ist immer die große Frage.
Jetzt haben Sie ja eben gesagt, es gibt ein einfaches Training. Worin besteht denn dieses einfache Training, das man da machen kann?
Also das Training, eine spannende Komponente in dem Forschungsprojekt war, dass man eben dieses Signal aus diesem Hirnerregungssystem nicht nur aus dem eigentlichen Scannerbild sozusagen sehen konnte, sondern auch am Pupillensignal. Dazu kannst du aber nachher noch mehr erklären. Und dieses Pupillensignal ist natürlich für uns auch klinisch oder in diesem Aspekt gesehen sehr viel spannender, weil man das viel einfacher aufnehmen kann. Und über dieses Pupillensignal können Personen es dann auch regulieren. Das heißt, man kann sozusagen über ein Feedback, die sehen sozusagen ihr Pupillensignal oder ihre eigene Pupillengröße und können darüber dann, das machen gerade die Kollegen mit einer Brille, die Personen aufhaben, und können dann auch ihr eigenes Hirnerregungssystem ein Stück weit auch regulieren oder lernen zumindest, das zu regulieren. Und das wäre genau ein Ansatz, wie man zum Beispiel bei diesen Personen, von denen man weiß, dass sie eben Stressoren erleben werden, praktisch im Vorfeld schon beibringen, sozusagen diese Regulation auch zu verbessern.
Jetzt musst du uns das schnell genau erklären. Was ist mit diesen Pupillen los? Was passiert wie und was kann man da messen? Und das ist jetzt ein wenig schnell gegangen,
die ganze Sache. Also dieses Feedback.
Genau. Also was kann man...
Ich übergebe an die Neurobiologie. Ja.
Also genau, wir hatten es ja schon kurz, dieser Locus coeruleus ist das eine, sagen wir mal, Kraftwerk des Gehirns, ja, das eben dieses sympathische Nervensystem hochfährt. Und das hängt ganz direkt mit der Pupillengröße zusammen. Also je mehr diese Neurone feuern, je mehr wir hochfahren, unser gesamtes System, sag ich mal, umso größer wird die Pupille. Das kann man wirklich, das weiß man jetzt aus Tierstudien zum Beispiel, wo man direkt alles parallel miteinander messen kann.
Ja? Also je mehr Stresshormone, desto größere Pupille.
Also die Hormone wirken über einen längeren Zeitraum, aber sagen wir so, je mehr unser Herzschlag hochgeht, je mehr unser Blutdruck hochgeht, umso größer ist auch die Pupille. Und in dieser Studie, die wir da angesprochen haben, das haben wir ja eben auch direkt gemessen, also wenn dieser Locus coeruleus hochgefahren ist und runtergefahren ist, ist die Pupille wirklich parallel mitgegangen. Und das ist gut, das heißt, wir müssen jetzt nicht jeden in so einen MR-Scanner legen, um das zu trainieren, sondern wir können über Kameras die Pupillengröße messen. Ja. Und jetzt, das ist das sogenannte Biofeedback. Ja. Also wenn man mal schaut, wie haben denn die Leute sich so, bevor man Biofeedback hatte, überhaupt versucht zu beruhigen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie es noch, autogenes Training oder so. Ich bin ganz ruhig. Und, ja, diese Selbstinstruktionen, da hatte man aber kein Feedback. Da weiß man auch nicht, ob es funktioniert.
Keine Kontrollgröße.
Ja, genau. Quasi. Und ich meine, ich bin jetzt selbst kein klinischer Psychologe, aber ich habe auch die Ausbildung gemacht und ich habe da eben auch so autogene Training gemacht mit den Patienten, und ich meine, ich habe mich dabei selbst immer beruhigt, wenn ich das gesagt habe, aber da saßen einige, die sind da gar nicht reingekommen und so. Ja. Also denen hat wie der Feedback-Mechanismus gefehlt, um zu merken überhaupt, wie wirkt das. Und das ist das Idee von dem Biofeedback. Wenn man den Leuten direkt immer zeigt, wie ihr eigener Körper eigentlich reagiert darauf, dann können die ihre eigenen Strategien entwickeln.
Und so lösen dann eine Aufgabe. Oder
die Instruktionen sind, dass die Leute selber versuchen sollen, was zu finden. Ja? Das kann sein, dass die sich an irgendwie was Schönes erinnern, also den letzten Sommerurlaub. Oder es kann sein, dass sie sich was sagen. Oder es kann sein, dass sie in bestimmter Art und Weise atmen. Oder eine Kombination. Oder dass sie an Personen denken, die sie gern mögen. Oder wie auch immer. Aber sie kriegen direkt das Feedback. Und dadurch sollen die eben lernen, wieder ihr eigenes, dieses zentrale Gehirnsystem, das eben diese Aufregung steuert, das runterzufahren.
Eben dieses flexible Regulieren eigentlich quasi trainieren.
Selber regulieren, genau.
Und wird den Leuten vorher aber schon ein bisschen geholfen und gesagt, ja, schau mal, das sind so Möglichkeiten, die du vielleicht hast. Also eben das schöne Erinnerungen zum Beispiel, auch da aufrufen zum Beispiel und so weiter.
Genau, da wird gesagt, Manchen Leuten hilft das, manchen Leuten hilft das, manchen hilft das. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder oder Enkel hat, wenn Sie da mal in die Schulmaterialien reinsehen, so wird es jetzt auch gemacht. Ja? Hans löst diese Aufgabe so. Anna, ja, das ja, dass man einfach verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbietet und dann soll sich jeder das raussuchen, was funktioniert. Ja?
Und das funktioniert dann auch. Also man sieht dann doch, dass die meisten Leute Strategien entwickeln, die ihnen helfen.
Genau. Die ersten Daten zeigen das, aber die Strategien sind wirklich höchst unterschiedlich und da sind die Kollegen auch noch dran, das auszuwerten.
Ja, das holen sie nachher ab. Also sie fragen nach die Leute, was hat dir jetzt geholfen, was hat dir genützt?
Die beschreiben das hinterher auch.
Genau. Ja, die beschreiben so, wenn man sagen muss. Aber die Introspektion ist jetzt nicht bei allen Leuten ja, so, dass sie es klar formulieren können. Müssen sie aber auch nicht. Sie haben ja, man kann es ja messen.
Ja. Ja. Aber dann hätten Sie ja so idealerweise, können Sie am Schluss dann sagen, ja, 70% hilft diese Strategie, 20% hilft das und das machen Sie besser nicht, weil das hat nichts genützt, zum Beispiel.
Oder ist das nicht? Ja, das ist eben bei den individuellen Aspekten immer so schwierig, weil jemand könnte ja genau zu den 20% dann gehören, genau. Denen genau das hilft und das ist wirklich relativ individuell.
Genau. Und gehen die dann damit jetzt auch ins Feld nachher? Also diese Ärzte zum Beispiel, gehen sie nachher da wieder in den Operationssaal und nutzen Sie das dann schon? Weiß man, also ist man schon so weit, dass man sagt, jetzt gehst du mit deiner Strategie dahin und versuchst dich jetzt zu beruhigen, wenn du so einen Stressmoment hast?
Das ist das Ziel. Ja, aber das ist wie gesagt, so, wir sind am Anfang.
Das kommt als nächster Schritt jetzt, genau. Also,
es gibt ein Start-up, der eben genau diese Methode entwickelt. Was ist denn die Idee? Wie soll dieses Biofeedback zur Stressresilienz, zum Stressresilienz trainieren? Wie soll das eingesetzt werden? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also es gibt da unterschiedliche Einsatzfelder. Also zum einen man natürlich.
Ist das dann therapeutisch oder?
Nein. Also das
kann, dass wir alle uns vorm Schlafen gehen statt autogenes Training dann eben.
Also so die ersten Interessenten, soweit ich das jetzt von denen gehört habe, das ist zum einen mal im Leistungssport. Da ist es natürlich extrem wichtig, dass man eben jetzt nicht praktisch ein Jahr lang trainiert und dann im entscheidenden Moment eben so gestresst ist, dass man eben sich dann wieder konzentrieren kann. Aber eben auch in den ganzen Berufsgruppen, in denen es eben sehr viel Stress gibt. Also jetzt alle Leute, die eben First Responders, also so im medizinischen Bereich, Feuerwehrbereich, vielleicht auch Piloten und so weiter. Also da muss man nicht besonders weit denken, um zu merken, dass es da Leute gibt, bei denen es sehr, sehr wichtig ist, dass die im entscheidenden Moment sich selbst sozusagen beruhigen können und im Griff haben. Aber ich meine, das kann man dann ausweiten. Also eigentlich sollte das natürlich jeder für sich irgendwie entwickeln, solche Methoden. Ja? Und wenn man da mal schaut, das war ja das Ziel jetzt auch von, sagen wir mal jetzt Meditation oder auch jetzt hier im westlichen Bereich die ganzen Entspannungstechniken. Eigentlich sagt jeder, das tut jeder Person gut. Und wir hatten es ja, wir sollten nicht warten, bis die Leute zusammenbrechen, sondern jeder sollte merken und sollte auch von seinem Umfeld vielleicht das Feedback bekommen, momentan, Temperatur ist ein bisschen zu hoch, ja, dass man da einfach auf sich selbst achtet und sich selbst diese Ruhephasen gibt.
Und das haben wir in den Studien übrigens auch gelernt, dass es tatsächlich sinnvoll ist, im Bereich, wenn der Stress relativ gering ist oder vielleicht sogar gar kein Stress da ist, dann eigentlich schon anzusetzen und da zu trainieren und eben gar nicht, wenn der Stress dann relativ hoch ist, weil dann können und wollen die meisten Personen eigentlich auch die Strategien nicht gut lernen, sondern eher das im Vorfeld schon trainieren an ganz leichten Stressoren oder Stressoren, die man sich sogar vorstellt. Und das so zu trainieren, dass die Leute das dann automatisch mehr oder weniger einsetzen können, das ist eigentlich die Strategie. Und weil du eben gesagt hast, vor dem Schlafengehen ist es tatsächlich so, wenn wir die Trainings machen, also gar nicht nur das, sondern auch andere Trainings und wir überlassen den Personen, wann sie das Training anwenden, dann machen sie nämlich tatsächlich eben nicht im Stress während der Arbeit oder während anderer Dinge, sondern oft abends. Ja.
Okay, jetzt habt ihr vorhin erklärt, eben, dass das sehr individuell ist, dieser Stress, Umgang mit Stress, stressresilient. Was ich interessant finde, ihr habt auch ein Forschungsprojekt mit einem New Yorker Forscher, wo ja wirklich in den Alltag der Leute, vieler Leute, geht und Daten sammelt, eben auch zum ganz und ein riesiges Repertoire an Umgang, an Resilienzstrategien quasi zu sammeln. Vielleicht könnt ihr kurz dazu was sagen, was dieses Sammeln dieser Daten auch bringt. Wohin soll das führen?
Ja, also das soll uns eigentlich in den Alltag der Leute führen, um uns wirklich zu zeigen, was machen die tatsächlich. Weil es ist immer eine Sache, wenn wir hinterher, wir Psychologen setzen immer gerne Fragebögen ein, dann hinterher, und dann fragt man retrospektiv, aber die meisten von uns können sich dann nicht mehr so gut an die genauen Situationen erinnern. Und deshalb machen wir es jetzt so, dass wir mit den Personen, also jeder hat jetzt ein Smartphone, und dass wir praktisch im Smartphone die Personen immer wieder fragen im Alltag, was haben die gerade erlebt, wie sind die damit umgegangen, welche Strategien haben die eingesetzt. Und diese Studie haben wir eben auch mit den Medizinstudierenden wieder, die sind oft für uns ein Modell von Stress aus den genannten Gründen, und haben bei denen es untersucht und haben dort sozusagen so ein Repertoire aufgenommen an Möglichkeiten, an möglichen Strategien. Also wie gehen die mit negativen Emotionen um, vermeiden die das eben eher, nutzen die Humor, nutzen die vielleicht Alkohol, also positive wie auch vielleicht eher weniger adaptive Strategien, also ganze Reihe von Strategien immer wieder gefragt, und haben dort eben jetzt schon die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass tatsächlich die Personen, die so ein größeres Repertoire haben zum Beispiel, dass das hilfreich ist und mit weniger oder mit mehr Resilienz zusammenhängt. Und aber eben auch, jetzt haben wir so diese ersten Ansätze von diesem Zusammenhang gefunden, dass diese Flexibilität, also die Personen, die vielleicht diese Strategien auch unterschiedlich einsetzen und je nach Situation eben eine Strategie einsetzen, dass das eben hilfreich ist. Und das hat vielleicht auch wirklich jetzt so die Forschung einiges verändert, weil man früher immer gesagt hat, manche Strategien sind per se negativ. Zum Beispiel, wenn Leute Emotionen unterdrücken, ist das negativ. Aber diese Studie und eben diese Flexibilitätshypothese sagt ja eigentlich was anderes, nämlich, dass es in manchen Situationen, wenn ich vielleicht mit Kollegen in einer bestimmten Situation bin, ist es vielleicht sinnvoll, Emotionen dann auch zu unterdrücken. Aber mit einer Person, die mir nahesteht, später, dann kann ich die Emotionen sozusagen rauslassen. Und das ist eben genau die Idee. Und das haben wir in der Studie auch jetzt, wir sind gerade noch am Auswerten, aber auch zum Teil so gefunden.
Vielleicht, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja darüber, was macht Leute resilient. Was die Studie auch zeigt, vielleicht kam jetzt bei diesem ganzen Training und so der Eindruck auf, dass Resilienz nur was damit zu tun hat, wie man sich selbst im Griff hat und mit sich selbst eben agiert. Aber Resilienz ist tatsächlich auch das ganze Umfeld und auch praktisch die Ressourcen, die Leute haben. Also wenn Leute zum Beispiel Hobbys haben, wenn Leute bestimmte soziale Gruppen haben, in denen sich treffen, Freundschaften, Beziehungen, Familie, vielleicht unter Umständen auch, also du hattest jetzt Alkohol als, sagen wir, eher negative Strategie. Vielleicht ist es das aber gar nicht unbedingt. Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, am Wochenende gehe ich dann auch gerne mal einen Wein trinken mit Leuten und so weiter und das hilft mir wirklich abzuschalten und so, dann ist sowas auch Resilienz. Also Resilienz ist tatsächlich auch all das im Leben einer Person, dass der Person hilft, mit diesen ganzen Anforderungen umzugehen. Und es wäre jetzt ein Fehler zu denken, Resilienztraining heißt, ich konzentriere mich nur auf mich und ich verändere meine Emotionen und die Art und Weise, wie ich die Dinge sehe. Es kann auch sein, dass ich mein Leben verändern muss, dass ich sagen muss, ich muss mir jetzt mal wieder ein Hobby suchen. Ja, oder ich darf meine Freundschaften nicht vernachlässigen. So Dinge. Ja?
Mhm. Also was ich jetzt interessant finde, ist, wir haben ja zuerst gesagt, also Stress kann ja dazu führen, dass es alles, dass man da zumacht im Kopf. Also dass es eben alles verengt, es gibt nur noch den Tunnelblick.
Ja, genau.
Man sieht mich nicht mehr raus, und jetzt, ihr sagt ja eigentlich das Gegenteil, das, was eben hilft, ist genau, dass man eben tanzen kann, dass man sich beweglich ist, dass man mit verschiedenen Dingen arbeiten kann. Das ist so das Gegenteil, dass man muss dann auch mental offener sein. Ich habe jetzt in einem anderen Kontext über Leute geredet, die anorexische Probleme haben, und die haben ja ein ähnliches Krankheitsbild, wenn man so will. Die haben auch diesen Tunnelblick und können eben auch nicht mehr andere Dinge denken, sind dann sehr fixiert auf etwas. Also das scheint sehr wichtig zu sein, dass man irgendwie geistig flexibel bleibt. Oder das wieder wird, dann allenfalls eben auch aus Therapie wahrscheinlich, dass man da...
Absolut. Also das ist ja letztlich auch das, was wir in allen Therapien machen, dass man so eine Flexibilität im Denken, dass man anders vielleicht auch über bestimmte Dinge nachdenkt oder alternative Erklärungen annimmt, ja. Kann man definitiv so sagen.
Aber können wir das
denn
jetzt auch üben? Also das mit den Augen, das können wir ja irgendwie, aber dass diese Flexibilität, kann man sich die auch antrainieren oder kann man sich die vornehmen? Auf welcher Ebene würde das funktionieren und wo würde eine Therapie ansetzen, um das sozusagen zu verbessern? Oder man hat jetzt, man sieht, das hilft einem, aber wie bekommen wir das, wenn wir das vielleicht nicht mehr haben?
Mhm. Also vielleicht komme ich mal aus der Resilienz-Ecke, ja. Ich erinnere mich immer noch dran, in meinem Studium hatte ich einen Professor, der war selbst dann Opernsänger noch nebenher, ja, und der hat gesagt, ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie irgendwas anderes machen als jetzt was Akademisches, dann behalten Sie das auf jeden Fall bei. Das wird ganz wichtig sein später mal, dass Sie in der Lage sind, Dinge auch aus diesem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dass Sie praktisch jetzt nicht sich nur auf eine bestimmte Sichtweise der Welt und der Menschen konzentrieren, sondern dass Sie wirklich so praktisch beweglich bleiben und da drin bleiben. Also von daher denke ich, Training könnte sein, dass man sagt, na gut, ich mache mal was anderes. Also ich meine, und ich fand es bezeichnend, dass Sie meinten, dass du meintest, dein Freund, der dann da so im Burnout drin war, der musste raus und der musste wandern gehen, ja? Wie gesagt, er musste die Dinge einfach mal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vielleicht ist das eigentlich das, was man aus dem Resilienzblickwinkel sagen kann. Training heißt, dass man sich selbst aktiv auch dazu zwingt, auch mal andere Dinge zu tun, als immer nur so ja, den Weg des geringsten Widerstands und jetzt mache ich halt nur meinen Job und dann bin ich dann halt daheim. Ja? Dass man sich anderen Situationen noch aussetzt.
Ja? Ja, auch da flexibel sein, offen sein und Neues vielleicht auch neugierig sein. Offen. Ja. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon ein wenig in der Frage, was uns jetzt eben stark macht. Wir haben jetzt, ihr habt schon einiges gesagt. Wie ist es denn bei euch selber? Ja, forscht zusammen, ihr habt auch Familie zusammen, muss man sagen. Zwei Professuren, Familie. Habt ihr da persönlich Strategien, wie ihr da gut über die Runden kommt und Stress vermeiden könnt?
Wir versuchen natürlich immer, we practice what we preach, das auch tatsächlich so zu machen, aber es ist gar nicht so einfach. Natürlich sagen wir allen, inklusive Patienten, immer, dass Schlaf total wichtig ist, dass man ausreichend schläft, dass man versucht, gut vorzuplanen, weil durch eigene Planung kann man ja auch vieles an den Stressoren ziemlich gut sozusagen für sich selber auch regeln und dort sozusagen auf Seiten der Ressourcen natürlich zu arbeiten. Also ich denke, auf jeden Fall ist Bewegung und Sport ein ganz wichtiger Aspekt, aber natürlich letztlich auch der Umgang. Und ich denke, das, was wir in den Studien machen, versuchen Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Das würde ich sagen, versuchen wir auch. Das machen wir auch mit unseren Kindern. Da müssen wir es eigentlich regelmäßig machen, versuchen, ihnen das sozusagen auch zu zeigen. Und ich denke, das ist im Übrigen auch interessant, weil man in der Familie natürlich auch wie im Forschungslabor sieht, dass auf den gleichen Stressor vier Personen völlig unterschiedlich reagieren. Und das,
genau.
Und das zwingt muss Familie, man dann unter einen zusammenbringen.
Genau. Familie zwingt einen sowieso dazu, verschiedenste Perspektiven einzunehmen.
Immer wieder. Also ich bin ohnehin der Meinung, dass Kinder und Familie Resilienztraining hoch zwei sind. Ja? Also das ist ganz, ganz klar so. Ja?
Also im positiven Sinne denn? Oder?
Im positiven Sinne. Und also da muss ich sagen, das hat mir tatsächlich auch geholfen in den Zeiten, in denen die Kinder klein waren. Und dann teilweise, da brechen dann Situationen über einen herein mit einer Gewalt, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und ich fand es dann immer wieder gut, mir zu sagen, ja, das ist jetzt gut. Ja? Das ist, also da, ich erinnere mich da auch noch dran, da lagen die Kinder mal beide auf dem Boden mit Trotzanfällen irgendwie und dann lief da jemand vorbei und hat gesagt, oh, das ist die schönste Zeit. Ja.
Das denkt man, wenn sie vorbei ist.
Aber dieser Blickwinkel, also der Blickwinkel, dass man sich sagt, so, das gibt mir jetzt ja alle Möglichkeiten, da mich selbst auch nochmal ganz anders zu erleben und so weiter, das gibt einem schon so eine gewisse Gelassenheit. Halt,
ja. Aber das ist genau das Beispiel für diese Umbewertung, die wir eigentlich
den Personen haben. Ja, aber das finde ich genau, das ist richtig so, dass man das genießt und das als positiv ansieht. Und man könnte ja total gestresst sein und finden die Kinder, die machen das ganz falsch. Aber das ist eine Frage der Betrachtung dann.
Genau.
Von dem war es ein guter Input dieser Person.
Ja. Nein, also es hat auch noch mal eine Kollegin von uns hat mal gesagt, bei der Arbeit erhole ich von den Kindern, bei den Kindern erhole ich von der Arbeit. Und also so muss man sehen, anstatt dass man immer da ist und sich dann irgendwie praktisch an die andere Lebenswelt denkt, muss man da einfach halt dann voll reingehen und sagen, das genieße ich jetzt und ich bin dann ja auch dann demnächst bin ich dann auch wieder raus. Weil ich dann wieder im Büro bin und da kann man so hin und her.
Das hat jetzt mit Präsenz zu tun, oder?
Genau.
Dass man eben da ist und sich damit mit den Kindern jetzt beschäftigt und ständig an die Arbeit denkt und dann idealerweise umgekehrt,
wenn und dann
man
wieder anders.
Dann ist man auch weniger gestresst, weil man nicht ständig noch im Kopf irgendwie was anderes sich da aufbürdet.
Genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Dass die Person, das haben wir auch bei den Medizinern und auch bei Krankenschwestern und Krankenpflegern immer wieder gesehen. Die Personen, die ein bisschen mehr dazu neigen, im Moment zu sein, denen ging es auch auf Dauer besser. Also eben nicht immer, das kennen alle, man ist immer so im Autofokus, manchmal ist man immer schon einen Schritt weiter und wirklich in dem Moment zu sein, ist eigentlich das, was es auch ausmacht und was auch mit Resilienz zusammenhängt.
Jetzt haben wir ja sehr auch über die persönlichen Aspekte gesprochen. Wir wollten vielleicht noch etwas sagen zur Gesellschaft, zu diesem gesellschaftlichen
Aspekt. Familie ist ja offensichtlich ein gutes Trainingsfeld für Resilienz. Ihr habt eben diese Ärzte auch, wenn es darum geht, eben Resilienz auch zu trainieren, eben diese Ärztinnen und Ärzte untersucht, wo es darum geht, wie flexibel können die reagieren auf Stress. Jetzt eben wäre es auch sinnvoll, so Resilienztrainings für Berufsausbildung, eben zum Beispiel für Ärzte, einzuführen. Wird das schon gemacht oder wie seht ihr das?
Absolut. Das war ja eins der Ziele und auch Teil der Vision für dieses Flagship-Projekt. Und das ist genau, wir sind ja tatsächlich jetzt noch, wie das immer in der Wissenschaft ist, dauert lange. Das Projekt ist jetzt gerade abgeschlossen. Wir sind jetzt noch in der Auswertung von allem. Und diese Flexibilitätsauswertung zum Beispiel, die laufen ja alle gerade noch. Aber das war genau die Idee, dass man dann auch überlegt, was kann man jetzt zurückgeben und was kann man daraus lernen. Und das ist auch das, was die Studierenden, die im Übrigen also auch eine ganz, ganz tolle Studierendenpopulation waren, die sind alle immer ganz pünktlich zu den Scans gekommen und waren hoch motiviert, weil sie auch selber was zurückgeben wollten an die nächste Kohorte. Und das ist auch genau die Idee, dass man das auch macht. Und das, was wir jetzt schon beschrieben haben, ist ein Weg. Dieses Training, aber auch das Flexibilitätstraining ist sicher was man dann auch anbieten kann, einzusetzen. Aber das muss man natürlich gut in das Curriculum auch reinbekommen, weil die ja natürlich sowieso schon total viel haben in ihrem Curriculum. Aber das wäre genau das Ziel, dass man das auch noch mit reinnimmt und dort zumindest jetzt vor diesem Praktikum zum Beispiel auch schon einiges an Input gibt und dort Vorschläge macht und eben das Training auch anbietet. Sinnvoll, ja. Genau.
Also das absolute Minimum, denke ich. Also klar, natürlich wäre es genial, wenn das Training voll reinkäme, aber das absolute Minimum wäre, dass man das mal thematisiert und dass man das Teil des Curriculums macht. Ähnlich wie man zum Beispiel jetzt Fragen der Compliance oder sowas jetzt im Unternehmenskontext, dass man Dinge mal benennt oder Diversity, Equity, Inclusion, diese Dinge. Überall da, wo es Missstände gibt, ist der Schritt Nummer eins, dass man es mal benennt und dass man sagt, das ist was, darauf muss jeder achten. Man einigt sich da auf so eine gemeinsame Interpretation und sagt ihnen vielleicht mal, was Zeichen wären davon, dass man Probleme hat. Allein das würde schon reichen und da braucht es auch gar nicht so viel dazu.
Aber hast du das Gefühl, das ist schon die Sensibilität ist da oder gilt Stress in der Leistungsgesellschaft? Adelt einem das auch noch quasi, dass man gestresst ist, weil man dann ja auch wichtig ist?
Also sagen wir so, das Interessante fand ich, wir haben uns mal mit Freunden unterhalten, die eben Mediziner sind, ja, die eben jetzt so mit den jüngeren Generationen so im Krankenhaus zu tun haben und die sagen, sie haben den Eindruck, dass die jüngere Generation jetzt durchaus sich nicht mehr so verhält, wie sie früher. Die lassen sich nicht mehr dazu anhalten, irgendwie, dass es heißt, na, die Arztbriefe müssen halt morgen fertig sein und da muss es halt einfach außerhalb der Arbeitszeit machen, sondern die kommen und die gehen zu den Arbeitszeiten und sagen, nein, ich kann das jetzt nicht mehr und so weiter. Aber ich glaube, es gibt da so ein bisschen den Clash zwischen der Art und Weise, wie die jüngeren Generationen damit umgehen und was aber noch erwartet wird. Also ich meine, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass tatsächlich gearbeitet wird und dass die Arbeit auch gemacht wird. Ja, also das soll jetzt kein Freifahrschein zum Blaumachen sein oder so. Ja? Aber ich glaube, also ich habe den Eindruck, da ist so ein Spannungsfeld und wir müssten uns halt darauf einigen, dass die Arbeit zwar gemacht wird, aber dass man es ernst nimmt, wenn es Leuten zu viel wird und dass das System als Ganzes da Hilfestellung gibt. Ja.
Aber das heißt jetzt doch, dass sich dass es gesellschaftlich etwas verändert, diese Wahrnehmung, wie man damit umgeht, also mit Stress umgeht und wie man das organisiert. Und das kommt jetzt auch von den Jüngern, die eine andere Haltung haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, die auch eine Erwartung haben zum Teil, dass bestimmte Aspekte auch im Beruf dort vorgegeben oder dass die auch möglich sind. Und deshalb, denke ich, würde da so ein Training sehr gut angenommen werden. für unsere Einschätzung bisher. Und auch das, was die Studierenden, die Medizinstudierenden rückgemeldet haben.
Und wir haben ja im Vorgespräch, ist es auch aufgekommen, dass ihr auch Kontakt habt mit der Leitung, Person, die Leitungsfunktion haben im Unternehmen, dass offenbar das Bewusstsein aber da auch größer geworden ist, dass man eben schauen muss, dass eben die Leute nicht so gestresst sind, weil man sie natürlich erhalten will als Arbeitskräfte, die gesund sind und trotzdem auch leistungsfähig, auch wenn sie vielleicht eben am Abend den letzten Brief nicht mehr abschicken, sondern das am nächsten Morgen machen.
Das Bewusstsein ist sicher da, aber...
Wenn Sie die Briefe nicht fertig haben und der Chef unzufrieden ist, hat Sie das weniger Stress?
Das war jetzt bloß so eine Anekdote, ja, die wir da gehört haben. Ich weiß es nicht, aber also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt diese Chefs, das sind allerdings jetzt, sagen wir mal, recht... freundliche Chefs, ja, dass die das dann eher, sagen wir mal, geschluckt haben, gesagt haben, na gut, wir müssen uns da wohl anpassen. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da Systeme gibt, in denen es nicht so läuft, ja. Und in denen es da durchaus zu Clashes kommt. Ja.
Naja, und es ist sogar eigentlich noch extremer, dass nämlich, und das hat man auch gesehen, es gibt ja viele, die einfach ausdroppen, die dann tatsächlich muss gar nicht in Medizin, kann auch ein anderes Studium sein, aber Medizinstudium bis zum Ende oder bis kurz vorm Ende machen und da gehen ja auch sehr viele Gelder rein und dann am Schluss merkt man eben, das ist es einfach nicht und geht dann auf einen anderen Track. Das ist eigentlich das, was man tatsächlich auch sieht. Diese Dropouts, die nehmen ja extrem zu und da fehlt es natürlich einfach auch an den Arbeitskräften und das alleine sollte uns ja auch motivieren, mit den Personen dort zu arbeiten und was anzubieten. Ne?
Aber ist denn der Stress da ein Faktor, dass man eben aufhört, dass man sagt, ich tue mir das nicht an, also, diesen Beruf?
Ja. Spielt sich ja auch rein. Ja.
Und das merkt man dann erst, nachdem man ein paar Jahre studiert hat. Das ist natürlich ein bisschen schlecht.
Also das wäre zum Beispiel auch extrem wichtig. Also da haben wir noch gar nicht, wir haben jetzt über Training gesprochen und Hilfe, aber unter Umständen muss man sich auch überlegen, so eine Art Assessment, Self-Assessment, ja? Dass Leute, die sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Medizin, wir haben uns jetzt auf diese Medizin fokussiert, aber es gibt natürlich andere Berufe, ja, bei denen es auch so ist, dass man da den Leuten, bevor sie überhaupt anfangen damit, die Gelegenheit gibt, einfach mal, dass sie sich klar machen, was das bedeutet, also belastungstechnisch, und dass die Leute vielleicht selber rausfinden können, ob sie dem überhaupt tatsächlich gewachsen sind oder gewachsen sein wollen, und dass es dann aber auch keine Schande ist, zu sagen, nee, das gebe ich mir nicht. Bei den Lehrern ist es zum Beispiel ganz ähnlich. Also bei den Lehrern sind auch die Burnout-Raten recht hoch, und der Stress sind gar nicht unbedingt jetzt nur die Kinder, und es sind auch die Eltern. Und also praktisch das, ja, also das ganze System, das da mit wahnsinnig hohen Erwartungen rangeht. Und da sind dann 30 Leute, die Druck ausüben, ja, auf die Lehrperson, was da jetzt alles zu sein hat, was aber wiederum der Leistungsdruck aus der Gesellschaft ist, der dadurch reinkanalisiert wird. Also ja, wir müssen da systemisch ein bisschen drüber nachdenken, wie wir damit irgendwie umgehen. Ja.
Bei den Lehrern geht es wahrscheinlich eher ums System. Also man kann schon selber resilient sein, aber wenn dann der Druck von außen zu groß ist, hilft dann das unter Umständen auch nicht mehr. Also
das sagen aber die jungen Mediziner zum Beispiel genau auch, dass das System natürlich auch da relevante Stellschrauben gibt, die man ändern könnte. Genau.
Jetzt eben, wenn wir wieder zurückgehen auf die individuelle Ebene, eben, es geht darum, die Balance zu finden, eben quasi ein wenig auf dem Seil zu tanzen, unten die Stresstiger. Wie halten wir uns da auf dem Seil? Das ist eine individuelle Frage. Drum könnt ihr jetzt unseren Gästen keine allgemeine Empfehlung geben, wenn es darum geht, was uns stark macht. Aber trotzdem, bevor wir das Mikrofon öffnen für das Publikum, das wurde teilweise auch schon geöffnet, aber trotzdem eben so quasi als Take-Home-Message, was würdet ihr sagen, als Empfehlung?
Also wir haben jetzt die glückliche Situation, dass wir ganz neu mit einer Kollegin zusammengearbeitet haben, der Miriam Zumbühl, die einen Resilienzgarten entworfen hat über Jahre hinweg in wirklich unglaublicher Arbeit. Und da kann man eigentlich Teile der Forschung, die wir jetzt heute vorgestellt haben, sogar mehr oder weniger erleben. Und das zum Beispiel wäre eine Empfehlung, weil dort kann man tatsächlich, das ist oben an der psychiatrischen Uniklinik im Burghölzliwald, also beim Balgrist, im Wald gibt es mehrere Stationen, wo man sich über die Station Institutionen informieren kann. Da geht es um Resilienz, also es geht um eine starke Psyche und um Stärkung. Und da sind einige dieser Aspekte, die wir jetzt besprochen haben, so auch beschrieben. Und da kann man tatsächlich selber, also im Endeffekt muss jeder, denke ich, für sich die Dinge ausprobieren. Und auch das, was wir besprochen haben für die Mediziner jetzt zum Beispiel, würde man wahrscheinlich auch nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung vorschlagen, sondern jeder für sich schaut eben, was anspricht, was passt. Aber es gibt auf jeden Fall ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und zum Beispiel diese Option der Neubewertung von Dingen, das zu lernen, zum Beispiel kann man dort auch nochmal selber ein Stück weit auch erleben.
Also das Projekt heißt, glaube ich, Life Garden.
Life Garden,
da gibt es auch eine Website dazu. Wenn Sie interessiert sind, können Sie draufgehen und mehr erfahren, auch wie man hinkommt und wie das läuft.
Das ist praktisch und ein Vita-Parcours für die Psyche.
Ja. Genau.
Ja. Also genau so ist es angelegt.
Ja. Ja, Christian, deine Take-Home-Message für das Publikum?
Also zum einen mal das, ja. Aber also ich denke eigentlich, dass man aus der körperlichen Sicht und so weiter nicht die Dinge tun sollte, die auch so sich in der Forschung zum gesunden Altern und so weiter ergeben. Ja, also das kann man einfach immer nur wiederholen. Ja? Sich gut ernähren, ausreichend schlafen, genug körperliche Bewegung. Sich sozial genug betätigen. Ich glaube, das ist das, was vielleicht viele gerade in dieser etwas stressigen Zeit, also jetzt auch wir hatten es mit Belastung im Beruf und Familie und so weiter, vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen. Die ganzen Dinge, die Faktoren, wenn man daran schon mal arbeitet, dann hat man schon mal einiges getan. Ja? Und wenn man sich dann eben noch damit beschäftigt, was so die Dinge sind, die einem im Leben Freude bereiten, ja, und denen auch genug Zeit einräumt, ja, und sich dann eben noch mit den ganzen unterschiedlichen Strategien beschäftigt, wie man sich, wenn wirklich mal was ansteht, wie man sich dann wieder entsprechend ins Lot bekommt. Vielleicht sind das so die Ratschläge. Ja?
Vielen Dank, jetzt sind wir gespannt. Vielleicht haben wir ja schon alle Fragen hier beantwortet. Vielleicht gibt es aber im Publikum noch Fragen. Wir haben da ein Mikrofon und ja, schauen wir mal, was sich da meldet.
Ich hätte etwa 100 Fragen.
100.
Aber ich möchte mal beginnen mit Messen des Stress. Sie haben sich vor allem konzentriert auf die Pupillen. Aber wenn ich denke, was der Stress auslöst alles, dann würde ich auch an das Herz denken. Oder ich würde an den Schweiß denken. Oder ich würde an die Stimme denken. Und so weiter. Also es gibt da verschiedene Aspekte. Wie stehen Sie dazu oder wie sehen Sie das oder was wissen Sie darüber?
Also die Maße erheben wir natürlich alle auch und die hängen sehr, sehr eng mit der Pupille zusammen. Also wie gesagt, dieses sympathische Nervensystem führt genau zu diesen ganzen Veränderungen. Herzschlag geht hoch, auch so die Variabilität und so weiter ändert sich. Man hat genau auch eben diese Hautleitfähigkeit verändert sich. Die Atmung wird heftiger. Ja? Die Durchblutung in bestimmten Körperteilen nimmt zu, in anderen nimmt sie ab. Also im Verdauungssystem zum Beispiel, was dann auch zu Verdauungsbeschwerden führen kann. Das kann man alles messen, das ist da, aber das reagiert nicht so zeitgenau wie die Pupille. Die Pupille ist das Signal, bei dem man wirklich sagen kann, das hängt jetzt so sogar im Millisekundenbereich direkt mit dem Feuern dieser Neurone zusammen. Während die anderen Antworten, das dauert und das ist ein bisschen schwammiger über die Zeit hinweg. Darum konzentrieren wir uns auf die Pupille. Aber das ist ein Komplex, das ist der ganze Körper, der eben entsprechend hochfährt.
Aber wir versuchen auch in der Studie mit den Medizinstudierenden zum Beispiel auch im Alltag all das tatsächlich auch zu messen. Wir messen die Stimme und die Erzählung, wir messen die Herzrate sogar in der Nacht. Also das sind spannende Daten. Inwiefern ist das Erregungsniveau sozusagen auch in der Nacht noch hoch und wie verändert sich das über die Stressbelastung, über die Monate? Also das kam jetzt vielleicht so rüber, dass wir ganz einzelne Aspekte messen. Aber eigentlich in dem Stressprojekt ist eigentlich gerade die Idee zu versuchen, viel zusammenzubringen. Und dann zu schauen, inwiefern in Interaktion diese verschiedenen Aspekte auch wirken.
Und vielleicht als allerletztes, genau, weil Interaktion ist das Richtige. Darum hat man beim autogenen Training oder auch bei der Meditation auf die Atmung geachtet. Langsamer atmen, weil man dadurch den ganzen Rest, das ist wie so ein Rattenschwanz, der da dran hängt, den ganzen Rest auch wieder beeinflussen kann. Also ich hoffe, das ist jetzt wirklich klar, dass es ein komplexes interagierendes System ist.
Ja, weitere Herr vorne, der Herz ist schon gemeldet. Ja.
Danke vielmals. Gibt es Studien in Bezug auf die digitale Einwirkung auf das menschliche Gehirn und Stressfaktoren, insbesondere Kriegszustände? Oder wenn ich meine Kollegen, Anwaltskollegen fragen, wie sie das empfinden, dann geht das tief unter die Haut. Und ich glaube, das sind ja unglaubliche Einwirkungen auf den Mensch, die da die Resilienz dann erforderlich prägen oder nicht. Wie sehen Sie das?
Können Sie noch mal kurz sagen, ich habe die Frage nicht, also digitale praktisch Berichte von Kriegen, meinen Sie jetzt, oder weil Sie sagen digitale Einwirkung?
Ja, also sämtliche medialen Ereignisse, okay. Auch die digitalen Informationsquellen, genau. Insbesondere Krieg.
Mhm. Ja. Also ob es da Studien gibt, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ich möchte nur kurz sagen, es gibt ja diesen Begriff des Doomscrolling. Ja? Doomscrolling heißt es. Also das ist diese Tendenz, dass man ins Internet geht und sich die ganze Zeit diese schlechten Nachrichten da reinzieht. Ja? Und sich nur darauf eben fokussiert. Und ich meine, ich persönlich, wie gesagt, vielleicht kennst du da noch Studien, ich bin davon überzeugt, dass das ganz gewaltige Auswirkungen hat. Gerade weil es auch die ganze Zeit eben da ist. Ne? Also wenn wir uns bewusst machen, dass diese Symptome sind, dass man gar nicht mehr abschalten kann und sich die Gedanken darum drehen, dann ist es natürlich gar nicht gut, wenn ich die ganze Zeit dann ins Internet gehe und mich dann nur damit beschäftige. Und die ganze Zeit heißt es eigentlich immer nur, es ist alles schlecht. Und ich meine, es gibt auf jeden Fall Bücher dazu. Es gibt ein Buch, das heißt Im Grunde gut, das sich damit beschäftigt. Also da schwenke ich jetzt ein bisschen weg vom Resilienzthema, aber eigentlich dieser Philosoph, der das geschrieben hat, sagt, wir haben eine total verzerrte Wahrnehmung der menschlichen Natur. Ja? Weil die Medien immer nur über die Kriminalfälle und die schlechten Dinge und die Kriege und so weiter berichten. Und wenn man sich mal die Zahlen objektiv anschaut, dann sind die meisten Menschen eigentlich sind gar nicht jetzt irgendwie Bestien, die sich da gegenseitig zerfleischen, sondern das ist wirklich diese selektive Wahrnehmung, die wir haben. Und ja, also ich bin persönlich davon überzeugt, wenn man das mal ändern würde, ja, und sich auch mit den positiven Seiten beschäftigt, dann wäre man vielleicht auch nicht die ganze Zeit eben gestresst diesbezüglich. Aber ich weiß nicht, ob es da...
Ja, also das kann man, glaube ich, voll unterschreiben. Das ist alles genau richtig und das ist auch das, was ja letztlich auch diejenigen, die am meisten gestresst sind oder wirklich auch Symptome von psychischen Erkrankungen haben, dann auch genau beschreiben und wo man dann sogar empfiehlt, wirklich ein Stück weit davon auch Abstand wieder zu nehmen, weil das einfach total überwältigend sein kann. Und es ist im Übrigen auch das, dann kommen wir wieder auf die Jugendlichen zu sprechen, auch gewesen, was sogar es gibt ja so einen Jugendrat, der den Bundesrat auch berät und die haben sogar auch gesagt, dass die eigentlich das als eine Schwierigkeit sehen, diese ständige digitale Belastung und die Schwierigkeit, sich da auch rauszuziehen.
Oh, und vielleicht kann man als Letztes noch sagen, also wenn man sich diese ganzen School-Shootings mal anschaut in den USA, ja, dann ist die, und das ist ja ganz klar ein gesellschaftliches und eben auch psychisches Problem der Täter dann, und die haben alle gemeinsam, dass sie sich irgendwann so in diese Echo-Chambers online eingeschlossen haben und sich mit Leuten ausgetauscht haben und sich die ganze Zeit da diese Informationen dann halt hin und her geschickt haben, wie schlimm das alles ist. Also ich denke, dass es für uns, gerade für die Jugendlichen, diese Online-Präsenz und vor allem diese selektive Online-Präsenz, die ja noch durch die Suchmaschinen und so weiter, das soll ja auch reguliert werden und muss reguliert werden, dass man eben darauf achtet, dass Leute nicht auf einmal auf so einen Pfad kommen, dass sie dann nur noch selektiv bestimmte Wahrnehmungen eben im Internet sehen, die sie dann bestärken in problematischen Sichtweisen, die vielleicht sogar zu sowas führen. Ne? Also ja, das ist gesellschaftlich ein hochbrisantes Thema.
Gut, der Herr da hinten vielleicht.
So, Stressindikator, Biofeedback, Sie haben die Pupillen angesprochen, aber auch die Herzfrequenzvariabilität angesprochen, da gibt es auch Biofeedback-Geräte. Wie weit haben Sie das untersucht oder mit berücksichtigt?
Habe ich beim Bier bisher noch nicht gemacht, ich war dann wieder... Mhm.
Also bei dem Biofeedback sind wir jetzt vor allem an der Pupille dran, weil wie erwähnt, wir eben der Meinung sind, dass man das einfach am genauesten messen kann. Und darum haben die Leute da den direktesten Zugang auch zu einem Hirnareal, das eben dafür zuständig ist. Ja. Ich bin jetzt gar nicht der Meinung, dass die anderen Biofeedback-Geräte notwendigerweise nicht wirksam sind oder nicht besser sind. Wir haben uns darauf einfach nicht fokussiert, weil wir eben der Meinung sind, dass über dieses eine Maß wir den direkteren Zugang haben.
Gut, vielleicht die letzte Frage. Sie haben, glaube ich, sich schon länger gemeldet.
Gibt es Untersuchungen zur historischen Entwicklung von Stressfaktoren? Also wenn ich mir jetzt das vorstelle, das Leben bei den Römern oder im Mittelalter und jetzt heute.
Ganz gute Frage, und das wollten wir sogar auch mit jemandem aus, mit einem Medizinhistoriker untersuchen, sind wir aber bisher noch gar nicht dazu gekommen. Insofern, ich kann dazu jetzt nichts Fundiertes sagen, aber da wird es sicher, also das wird ziemlich interessant zu sein, sich das wirklich über einen längeren Zeitraum auch anzuschauen, aber ich habe dazu momentan noch keine Ergebnisse oder Befunde. Aber ich würde davon ausgehen, und es wäre sicherlich hochinteressant zu sehen, was damals sozusagen effektive Methoden auch der Stressbewältigung waren, das auch miteinander zu vergleichen. Ne?
Also die eine Sache, die man, denke ich, sagen kann, ist, da gibt es in der ökonomischen Literatur jetzt einige Umfragen oder einige Datenerhebungen. Das wird jetzt nicht direkt mit Stress in Beziehung gebracht, aber wir hatten es ja mit Leistungsgesellschaft und Druck. Und ein Teil dieses Drucks kommt daher, dass man viel mehr Optionen hat heutzutage. Also ich meine, früher war es so im Mittelalter, wenn man da jetzt irgendwie als Bauer, Sohn eines Bauern, eines Tagelöhners da geboren wurde, da war relativ klar, was man zu tun hatte im Leben. Da konnte man nicht sagen, ach, ich wäre jetzt aber dann eigentlich ganz gern Herzog oder König, aber dafür muss ich dann den Herzogtest machen, ja, und kann ich da jetzt den, ja, und das geht ja gar nicht. Und heute haben wir zumindest, ja, also jeder denkt ja, man kann alles machen und es liegt nur an einem selbst, ja, ob man das erreicht oder nicht und so. Und also diese Optionsgesellschaft, da gibt es relativ viele Untersuchungen dazu, dass das eigentlich ein gewaltiger Stressor ist. Ja? Also,
man kämpft jeden Tag mit Brot und Wasser und, oder? Mhm.
Ja, ja, klar. Also da waren dann teilweise vielleicht viel elementarere Formen des Stresses. Hunger, ja, zum Beispiel und so, ja. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen, ja. Vielleicht sind das ganz andere Arten des Stresses als die wir jetzt eben besprochen haben, ja, ganz klar.
Aber gleichzeitig, was man als Parallele sehen kann, dass selbst da schon in ganz alten Berichten ja zum Beispiel dieses soziale Teilen von Stresserleben zum Beispiel früh schon aufgekommen ist und dass die soziale Unterstützung, auch das ist was, glaube ich, der eine Faktor, der sich wirklich durchzieht und den man wahrscheinlich auch schon in früheren Studien genauso finden würde. Und da gibt es eben auch einiges zumindest aus den Berichten, wo man das schon finden kann. Das, glaube ich, ist der eine Faktor, den man gar nicht unterschätzen darf, diese soziale Unterstützung und auch das Teilen von Stress erleben und auch von dem, was einem im traumatischen Bereich erfahren ist. Ja.
Man konnte halt damals leider die Pupille noch nicht messen. Ja,
ja, vielen Dank, Birgit Klaim und Christian Ruff, für das sehr interessante Gespräch. Also wir werden wahrscheinlich nie genau wissen, wie das mit dem Stress bei den Bauern war im Mittelalter. Aber wir haben doch heute gelernt, dass es, was wir selber ein bisschen tun können, sich was Gutes gönnen, die sozialen Kontakte pflegen, beispielsweise mal Social Media Pause machen und auch überhaupt ein bisschen flexibel sein im und Leben, beweglich bleiben.
Noch als allerletztes, was ich vergessen hatte, intellektuelle Anregung, neue Dinge lernen. Sie machen also alles richtig hier. Genau. Machen alles richtig.
Ja, das ganze Programm, nachher gibt es auch noch einen guten Apero, wo man sich dann schön unterhalten kann und was Gutes trinken, sich was Gutes tun. Der nächste Talk, der wird erst im nächsten Jahr sein, am 2. Februar sind wir wieder hier, dann reden wir wieder über das Essen unter dem Titel Bon Appetit, wie wir uns gut ernähren. Ich hoffe, dass wir Sie dann wieder hier sehen und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.